Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Mahlzeit am Dienstag. Unser Thema heute Italien, ein Land zwischen Chaos und Faszination. Unser Gast ist heute die langjährige ORF-Rom-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder.
Was mich an Italien unter anderem fasziniert, ist auch die Flexibilität der Italiener und dann eben auch die Fähigkeit, meistens im letzten Moment aus dem Chaos wirklich etwas Geordnetes und meistens sehr Kreatives zu machen.
Vorarlberg hat enge historische Verbindungen zu Italien. In der Antike führte eine wichtige Handelsroute durch das Rheintal. Vor 150 Jahren kamen dann die Trentiner zu uns ins Land.
Und da sind dann bis zum Ersten Weltkrieg rund 10.000 Italienerinnen und Italiener aus dem Trentino nach Vorarlberg zugewandert als billige Arbeitskräfte für die Fabriken.
Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Vorarlberg und Italien sind intensiv.
Italien ist Österreichs Top-Wirtschaftspartner vor der Haustür. Mit einer relativ ausgeglichenen bilateralen Handelsbilanz und vor allem der hochindustrialisierte Norden ist Österreichs Export und auch Beschaffungsdestination.
Und wer über Italien spricht, der kommt an einem Thema nicht vorbei. Und das ist die Mafia.
Schon beim Ausbruch der Corona-Krise, da haben ganz viele politische Vertreter und auch Anti-Mafia-Staatsanwälte, mit denen ich immer wieder gesprochen habe, gewarnt. Die Mafia, die könnte diese Krise nutzen, um ihren Einfluss auszuweiten.
Italien ist heute unser NBN-Thema. Urlaubsziel, Handelspartner und Mafia.
Ihre Meinung, Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen.
Rufen Sie uns an 055 72 38 30
oder schreiben Sie uns ein Mail radio.vorarlberg@urf.at.
Neues bei Neustädter heute mit Christine Moll am Telefon, Erwin Greusinger, Abwicklung und Mike Gallberger Produktion. Chaos und Faszination, ein Begriffspaar kennzeichnet das heutige Thema hier in Neues bei Neustädter. Es geht nämlich um Italien. Beliebtes Urlaubsziel, abschreckendes Corona-Beispiel und Mafia-Mutterland. Und es werden sich viele fragen, warum redet der Neustädter über Italien? Das hat mit meinem Gast zu tun. Ich begrüße nämlich Mathilde Schwabeneder, Journalistin und langjährige ORF-Korrespondentin in Rom. Frau Schwabeneder, grüß Gott.
Einen schönen Nachmittag.
Corona hat es leider nicht möglich gemacht, dass Sie zu uns nach Dorme gekommen sind. Sie sind in Linz bei unseren Kollegen im Studio. Ja. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, man behandelt Sie gut. Alles gut.
Mir geht es wunderbar. Es ist nur schade, dass ich nicht nach Vorarlberg kommen konnte. Das tut mir wirklich leid.
Tutto bene in Linz?
Tutto benissimo.
Grazie. So, wir reden über Italien. Sie waren 25 Jahre, haben Sie in Italien gelebt, davon 13 Jahre als Leiterin des ORF-Büros bei uns für den ORF. Das Begriffspaar Chaos und Faszination, was überwiegt in Ihrer Betrachtung?
Also meine ganz, ganz persönliche Betrachtung, die Faszination. Eindeutig.
Was macht die aus? Was ist so? Ich meine, wir kennen Italien als Urlaubsland. Ich bin selber bekennender Italien-Fan, aber teilweise, ich weiß nicht, ob ich leben möchte in Italien.
Ja, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Also ich muss sagen, ich bin damals, das 1983, das erste Mal nach Italien gegangen im Sinne von Übersiedelung und habe dort auch begonnen zu studieren. Ich war damals an der ersten Universität Roms, das heißt eine staatliche Universität, die Sapienza mit 200.000 Studenten. Ja, und das war schon eine riesige Herausforderung und ich gestehe auch, da habe ich wahnsinnig viel gelernt als Österreicherin, die doch vielleicht in gewissen Bahnen gedacht hat. Ich habe dann gesehen, dass Zeit ein relativer Horizont ist, dass das Wort oder der Satz, es geht nicht, den gibt es einfach nicht. Und ja, ich muss sagen, ich habe da ein bisschen Blut geleckt, wenn man das so sagen will, auch wenn die Schwierigkeiten durchaus gegeben sind. Der Alltag, das ist natürlich ein offenes Geheimnis, ist schwieriger, nicht so verplant und geplant und nicht so sicher, aber trotz allem sind die Vorzüge Italiens für mich einfach in der Überzahl. Ganz eindeutig.
Es wäre nicht Neues bei Neustädter, wenn wir eine Stunde lang über Urlaubsreminiszenzen und Mentalitäten schwärmen würden. Wir wollen auch Italien als Wirtschaftspartner betrachten, auch historische Wurzeln und natürlich das Thema Mafia, das ist ganz klar. Sie haben in Ihrem neuesten Buch sich mit Frauen befasst, die gegen die Mafia kämpfen. Ist das ein Trend, würde ich sagen, in der Bevölkerung, dass das Auflehnen stärker wird?
Also man lehnt sich ehrlich gesagt schon seit einiger Zeit auf. Also wirklich begonnen hat das im Sinne einer größeren Bewegung in den 90er Jahren, einfach nach diesen ganz verheerenden Attentaten auf die beiden Antimafia-Richter Falcone und Borsellino. Ich denke, die nicht ganz, ganz Jungen unter den Hörerinnen und Hörern können sich vielleicht noch sehr gut daran erinnern. Und damals ist man dann nach diesen wirklich furchtbaren Morden, wo ja mehrere Menschen dann ums Leben gekommen sind. Damals hat man begonnen, zum Beispiel in Palermo, in Sizilien, wirklich auf die Straße zu gehen. Das war etwas Unerhörtes, weil bis dato einfach nicht gegeben. Da hat das etwas begonnen. Der Staat hat dann auch massiv Position bezogen, ist tatsächlich eingeschritten. Und ja, man kann auch sagen, dass die Cosa Nostra dann schwer darunter gelitten hat. Tatsache ist aber, dass auch wenn der Widerstand groß ist im Sinne der Antimafia-Bewegung, auch die Mafia weiterhin oder die Mafien weiterhin wachsen. Und umso wichtiger ist es eben, dass man dagegen auftritt. Und das tut man natürlich schon allerortens. Da gibt es einerseits die offizielle Antimafia-Bewegung im Sinne der Behörden, der Justiz, der Polizei. Aber dann, und das ist ja ganz, ganz wichtig, gibt es natürlich auch auf Ebene der Zivilbevölkerung viele ehrgeizige Menschen, Männer wie Frauen, aber eben in den vergangenen Jahren auch immer mehr Frauen, die sich dagegen effektiv auflehnen.
Okay. Ich habe für diese Sendung die Katharina Wagner gebeten, auch zuzuarbeiten. Sie haben als aktive Korrespondentin nicht selten für uns mitgearbeitet. Dafür noch ein offizielles Danke hier. Und Katharina Wagner wird uns nachher noch die, über die aktuelle Situation informieren. Aber weil es jetzt gerade gut dazu passt, nämlich zum Stichwort Mafia und Corona, hat Katharina Wagner Folgendes zu sagen.
Schon beim Ausbruch der Corona-Krise, da haben ganz viele politische Vertreter und auch Anti-Mafia-Staatsanwälte, mit denen ich immer wieder gesprochen habe, gewarnt, die Mafia, die könnte diese Krise nutzen, um ihren Einfluss auszuweiten. Und wie macht sie das? Ja, oft ganz einfach, indem sie profitiert von Geschäftsschließungen oder von Lokalsperren, denn viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die haben im Moment keinen Umsatz mehr und sie laufen Gefahr, von staatlicher Seite zu wenig oder zu spät finanzielle Unterstützung zu erhalten. Da kann sich die Mafia auftun, sozusagen als illegaler Geldgeber, der allerdings massiv hohe Zinsen verlangt. Und dadurch kann die Mafia nicht nur ihr schmutziges Geld reinwaschen, sondern sie bildet auch neue Abhängigkeitsverhältnisse, aus denen sich Betroffene gar nicht leicht wieder befreien können.
Frau Schwabeneder, ist das so symptomatisch, dass wo es sich eine kleine Ritze auftut, die Mafia sofort reingeht? Wie irgendwo ist das Zitat, die Mafia ist wie das Wasser in Ihrem
ganz
Buch.
Genau. Ganz genau. Ja, es ist leider so. Es ist leider wirklich so. Und das kann man jetzt natürlich besonders beobachten aufgrund dieser furchtbaren Pandemie, die uns ja alle beschäftigt. Mhm. Aber wenn man einen Blick zum Beispiel in die Geschichte wirft, dann bekommt man das immer wieder bestätigt. Zum Beispiel jetzt gerade, weil sich dieses schreckliche Erdbeben in Irpin ja zum 40. Mal jährt. Also das war genau im November vor 40 Jahren. Mit 3000 Toten. Ich weiß, jetzt bemühe ich ein bisschen so das Geschichtsbewusstsein unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber auch damals hat man gesehen, das war natürlich verheerend. Man kann sich vorstellen, 3000 Tote und ich weiß jetzt nicht, wie viele verletzte Menschen ohne Häuser, die abgesiedelt werden mussten. Irpin, das war nicht Neapel, also das ist nicht die Großstadt, sondern, wenn man so will, eher Land. Das war ein riesiges Chaos und in dieses Chaos ist zum Beispiel damals die Camorra auch vorgestoßen. Und zwar mit ihren verschiedenen Familien und hat also wirklich großen Profit daraus gezogen und hat sich also vehement bereichert und hat natürlich auch durch ihre einzelnen Aktionen auf Zuspruch in der Bevölkerung dann zählen können. Und ganz Ähnliches passiert im Moment ja auch. Man hat gesehen, dass zum Beispiel in den ärmeren Gebieten, sei es im Süden des Landes oder auch an der Peripherie der Großstädte, Menschen in den vergangenen Monaten in ganz große Schwierigkeiten gekommen sind. Da fehlte oft, und zwar schon relativ bald, oft das Nötigste. Also da sprechen wir wirklich auch von Lebensmitteln und grundlegenden Dingen. Und da treten zum Beispiel die Clans auf den Plan. Also nicht nur, dass sie eben Geld verleihen zu Wucherzinsen, sie verschenken auch Dinge. Sie machen Lebensmittelpakete oder sie verschenken auch Geld, wollen in diesem Fall nicht einmal etwas zurück. Warum wollen sie nichts zurück? Sie wollen natürlich etwas zurück, aber nicht im Sinne von Wucherzinsen. Sie möchten all along gesehen dann wieder Stimmen bekommen. Das heißt, das ist schon eine Vorbereitung auch auf die nächsten Wahlen. Hier ist mein Kandidat und den werdet ihr dann wählen. Also da gibt es ein ganz großes Betätigungsfeld.
Eine der Frauen, die Sie da porträtieren in Ihrem Buch Sie packen aus, Frauen im Kampf gegen die Mafia, ist Nunzia Brancati, eine Camorra-Jägerin. Und in diesem Teil des Buches geht es da um die sozialen Zusammenhänge, nämlich um die soziale Hoffnungslosigkeit, die nach wie vor in Neapel beispielsweise herrscht. Tritt die Mafia, nach dem, was Sie jetzt gerade erzählt haben, tritt die Mafia anstelle des Staates als sozialer Gönner auf, als dass der den, sagen wir, den Jugendlichen auch eine Perspektive gibt, wenn auch eine zweifelhafte natürlich.
Ja, ganz genau. Das haben Sie wunderbar formuliert, weil das trifft sozusagen auch das, was ich vorher gesagt habe, dass man sozusagen man gibt Sozialhilfe eigentlich dort, wo der Staat auslässt, gibt man wirklich Sozialhilfe oder auch im konkreten Fall, wenn wir jetzt von Neapel sprechen, aber es gilt auch für Kalabrien und für Sizilien, sind die Clans auch Arbeitgeber unter Anführungszeichen. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal, einige Jahre her natürlich, in Kalabrien gedreht, auch für eine Antimafia oder wegen einer Antimafia-Initiative. Und da hat mir der führende Kopf dort eben gesagt, dass in seiner Gegend, wir sprechen von einigen Dörfern im Süden Kalabriens, die Jugendarbeitslosigkeit bei 70-75% liegt. Das scheint dann nicht in den Statistiken auf, weil das vermischt sich dann mit anderen Faktoren. Was heißt das konkret? Das heißt, es gibt keine Arbeit und es gibt sehr viel informelle Arbeit. Und wenn jemand Arbeit zu vergeben hat, dann sind das eben sehr, sehr oft, also diese Familien, diese Clans. Und in Neapel ist das ganz, ganz ähnlich. Und die von Ihnen bereits zitierte und angesprochene Nunzia Brancati hat mir ja auch erklärt, dass eines ihrer ganz wesentlichen Ziele oder einer ihrer ganz wesentlichen Motoren eben der ist, dass sie sagt, sie möchte etwas für die Jugend tun, für die Jugendlichen tun, weil in Neapel hat man in den vergangenen Jahren, wir sprechen von den vergangenen letzten 4-5 Jahren gesehen, dass es richtige Babygangs gab oder nach wie vor gibt. Das sind jetzt nicht wirklich Kinder, aber doch Jugendliche, in jedem Fall Minderjährige, die sich sozusagen eigene Clans aufgebaut haben, die die Herrschaft in Clans übernommen haben, wo die Bosse vielleicht im Gefängnis sind. Und das ist eine hochexplosive, ganz, ganz gefährliche Mischung. Jugendliche, die selbst dann auch oft noch drogenabhängig sind, also fast eine verlorene Generation. Und ich war damals auch auf den Spuren gemeinsam mit ihr oder dank Nunzia Brancati eines dieser Babybosse, der inzwischen Kultstatus hat in Neapel. Und auch das ist erschreckend. Emanuele Sibillo, er ist bei einem Feuergefecht rivalisierenden Banden erschossen worden. Und heute tätowieren sich Jugendliche seine Initialen in den Arm oder sonst in einen Körperteil, weil sie ihn verehren. Es gibt einen Hausaltar, der zugänglich ist für die Öffentlichkeit, der angeblich von den Kaufleuten des Viertels gespendet worden sein soll und so weiter. Also das ist da ist ein riesiges Potenzial und das ist für die Ermittler und die Behörden oft fast ein Kampf gegen Windmühlen.
Ihre Meinung zählt.
Rufen Sie uns an 055 72 38 30
oder schreiben Sie uns ein Mail radio.vorarlberg@orf.at.
Italien, ein Land zwischen Chaos und Faszination, heute unser Thema in Neues bei Neustädter. Mathilde Schwabinede ist mein Gast. Sie war lange Jahre für den ORF die Leiterin des Büros in Rom, Italienkennerin von erster Güte. Der Herr Loser hat angerufen, er will leider nicht auf Sendung gehen. Ich darf kurz zusammenfassen, was er gesagt hat. Wir sollen Ihnen ausrichten, Frau Schwabinede, dass Sie eine, Zitat, tolle Frau sind und dass das Thema heute super sei. Er hätte gerne, Herr Loser, dass wir über den Vatikan sprechen. Das habe ich eh vorgehabt. Nämlich, Sie haben den Papst kennengelernt, gell?
Herzlichen Dank an Herrn Loser zuerst. Ja, ich habe den Papst kennengelernt.
Wie ist er so, sieht man in Vorarlberg? Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht?
Wie ist er so? Er ist so, wie er erscheint. Und ich denke, das ist das größte Kompliment, das man überhaupt jemandem machen kann. Mhm. Ja, Scherz beiseite, er ist eine wirklich authentische Persönlichkeit. Ich glaube, das ist das, was am meisten besticht. Also keine Mogelpackung, wie wir das teilweise aus der Politik oder aus dem Showbusiness oder sonst wo kennen, sondern er ist so, wie wir ihn wahrnehmen. Ein Mann, der sehr gut mit Menschen kann, der wirklich weiß, wo den ganz normalen Menschen der Schuh drückt, der also eine Ahnung hat vom Alltag der Normalsterblichen und der durchaus in innerkirchlichen Angelegenheiten, also er ist natürlich kein Hardliner, aber natürlich seine katholischen, traditionellen Überzeugungen hat, auch daraus macht er ja kein Hehl und darüber hinaus aber bemüht ist, diesen Spagat eben zu machen, dass er eben diese Kirche, diese katholische, römisch-katholische Kirche versucht zusammenzuhalten, die ja von eben doch Gott sei Dank sehr offenen, auch progressiven Kräften bis hin eben auch bis ja ultra-erzkonservativen Menschen geht. Und das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe, würde ich meinen.
Hat er eine Chance, das zu überstehen? Weil Spagat ist auf die Dauer, tut weh.
Tut weh und ist auch nicht gesund.
Ja,
am Anfang war ich selber positiver eingestellt, aha, muss ich sagen. Man hat gesehen, da ist sehr, sehr viel aufgebrochen, vor allem atmosphärisch. Und das ist ja ganz wichtig. Er hat das Bild der römisch-katholischen Kirche in der Öffentlichkeit, glaube ich, wirklich nachhaltig verändert. Wenn man Umfragen macht, er ist immer noch ganz oben, wenn es darum geht, wem vertraut man in Italien sowieso, aber auch in vielen anderen Ländern. Darüber hinaus hat man aber gesehen und hat, glaube ich, vor allen Dingen auch eher gesehen, wie hart der Widerstand teilweise innerkirchlich ist. In wenigen Worten, die berühmte Kurienreform, die ist immer noch im Werden. Viele andere große Probleme sind auch noch lange nicht gelöst. Es ist so nach dem Motto, ein halber Schritt nach vorne und dann wieder einer zurück oder noch weiter zurück. Also es ist sehr, sehr schwierig und ich fürchte, dass ihm doch etwas die Zeit davonläuft, ehrlich gesagt.
Mathilde Schwabeneder heute bei uns zu Gast. Das nächste Thema ist die Geschichte. Ich habe Wolfgang Weber, Vorarlberg Historiker, gebeten, sich vielleicht ein paar Gedanken zur Geschichte Vorarlbergs mit Italien zu machen. Und da sind ein paar wirklich hochinteressante Dinge rausgekommen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Wolfgang Weber. Wir haben nämlich schon seit über 2000 Jahren intensiven Handel mit den Italienern, wir Vorarlberger hier. Und der Wolfgang Weber erklärt uns, wie das funktioniert.
Es gibt nämlich etwa seit Christi Geburt eine Handelsstraße, die sich von Augsburg über Kärnten, Bregenz, Chur runter nach Como und dann Mailand gezogen hat. Das war eine dieser Römerstraßen, die es in ganz Europa gegeben hat. Und entlang dieser Straße wurde Handel betrieben. Und da ist also schon sehr früh, vor gut 2000 Jahren, sehen wir, dass italienische Produkte sowohl nach Norden gehandelt werden, als auch deutsche Produkte nach Süden verschoben werden. Und da haben zum Beispiel Bregenz, später dann auch Feldkirch sehr stark von dieser Lage an einer italienischen Handelsstraße oder an einer Handelsstraße nach Italien profitiert.
Sagt Wolfgang Weber, der Historiker. Wenn wir in der Römerzeit bleiben, Frau Schwabeneder, spüren Sie noch 2000 Jahre danach dieses imperiale Gehabe? Weltreich war man. Man erinnert sich gern dran, aber man ist es nicht mehr.
Ein bisschen schon, muss ich sagen. Also nicht im Sinne des imperialen Gehabes. Also da muss ich sagen, ich würde so dieses Imperiale vielleicht eher in Paris verorten. Da spürt man das noch. Ist ein viel jüngeres Imperium.
Okay.
Weniger vielleicht in Italien. Aber diese strenge Anbindung an die Antike, ja, die ist überall noch zu spüren. Und auch viele Dinge im Alltag werden oft darauf zurückgeführt, dass wir Italiener, sage ich jetzt, eben so eine lange Geschichte haben und eben einmal so wichtig und so bedeutend waren für ganz Europa und eigentlich also der halben Welt unseren Stempel aufgedrückt haben. Also ja, das schlägt immer wieder durch. Und ehrlich gesagt, wenn man durch Rom geht und es ist halt die Stadt, die ich am besten kenne, weil dort habe ich eben insgesamt 25 Jahre gelebt, dann ist das ja nicht nur so dahergesagt, sondern man sieht das ja wirklich. Man braucht sich ja nur umschauen. Also man hat so viele Monumente, so viele noch antike Stätten, die aber ganz normal im Alltag eingebaut sind, die mitleben, ne? Die nicht irgendwie, ja, da hat man eine Ausgrabung und dann wird sozusagen Plexiglas darüber gelegt oder ein Zaun herum aufgerichtet und dann geht man hin und besichtigt das. Nein, das lebt im Alltag wirklich mit und das ist es ja auch, was die Stadt so wahnsinnig besonders macht.
Kann ich nur unterschreiben, jedes Wort. Noch einmal Wolfgang Weber, der Historiker. Wenn man bei uns in die Telefonbücher schaut, gerade beispielsweise Bluditz ist da sehr, sehr stark, dann kommt man gleich zum Namen Spagola. Nicht nur, wenn man hier Neues bei Neustädter hört, denn ein Kollege, der sehr viel hier mitarbeitet, ist der Marc Spagola, hat auch italienische Vorfahren, aber auch Carlo Donazzi und so weiter und so fort. Das Ganze hat seinen Ursprung genommen vor 150 Jahren, als Arbeiter aus dem Trentino nach Vorarlberg geholt wurden, weil hier die Arbeitskräfte zu teuer wurden und die Industrialisierung mehr Arbeitskräfte erforderte. Man ist irgendwie an heutzutage erinnert. Das Ganze, und jetzt kommen wir zum Wolfgang Weber, zum Historiker, hatte natürlich schon soziale Spannungen auch zur Folge.
Die sind geholt worden als Preisdrücker, als Lohndrücker, weil sie im Schnitt zwischen 10% und 20% unter den, was es damals nicht gab, aber heute wären es die Kollektivvertraglöhne, sie haben 10% bis 20% unter den Löhnen gearbeitet, der Einheimischen. Das Gros dieser Menschen, die kamen, waren ja junge Menschen, bis zu 60% davon waren weiblich und das war natürlich auch eine Bedrohung für die einheimische Gesellschaft, für die einheimischen Männer und Frauen. Und tatsächlich ist es ja hier so, wenn wir uns das Heiratsverhalten ansehen, das geht wirklich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, ehe sich Italienerinnen und Vorarlbergerinnen mischen in Form von Heiraten, von interkulturellen Heiraten.
Sagt Wolfgang Weber, der Historiker. Wieder die Brücke in die Jetztzeit, Frau Schwalbeneder. Damals waren die Leute so arm, dass sie zu uns gekommen sind. Wie ist das jetzt? Wie ist auch das soziale Gefälle, wenn wir von Norden nach Süden schauen? Weil der Stiefel ist lang.
Ja, vielleicht noch kurz noch in der Geschichte bleibend, weil das hat ja damals für einen Großteil, also der K&K-Monarchie, gegolten. Wir denken nur auch zum Beispiel an den Bau der Wiener Ringstraße, an die Gründerzeit. Also vieles wäre ja ohne italienische Architekten und vor allen Dingen ohne italienische Arbeiter und, wie wir gerade gehört haben, Arbeiterinnen, ja gar nicht möglich gewesen. Ja, wie schaut es aus? Also, Auswanderung war in Italien immer ein riesiges Thema. Da bleibe ich auch noch einmal kurz in der Geschichte, weil ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren habe ich mal einen Beitrag gemacht über ein kleines Museum in Rom, das eben genau diesen Aspekt beleuchtet. Und ich war damals selbst richtig schockiert, wie ich gesehen habe, wie viele Millionen Italiener und Italienerinnen Italien verlassen haben, vor allen Dingen nachdem Italien geeint wurde, als geeintes Königreich dann entstanden ist. Und bis zum Ersten Weltkrieg beziehungsweise dann in die Zeit des Faschismus sind 30 Millionen Menschen weggegangen. Und das muss man sich ja mal vorstellen. Ja. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg wissen wir ja, dass die Auswanderung sehr groß war. Dann ging man vielleicht weniger nach Übersee, sondern blieb in Europa, ging in die Schweiz, nach Deutschland, nach Österreich weniger, weil wir eben nicht im damaligen Vorläufer der EU waren. Aber mit anderen Worten, es hat immer soziale Spannungen gegeben. Das hat sich nach dem Fall der Berliner Mauer etwas verändert. Da wurde ja sowieso das gesamte europäische Konzept verändert unter allen Aspekten. Aber generell ist die soziale Frage in den vergangenen Jahren und jetzt durch Covid-19 natürlich wieder viel, viel schlechter geworden. Das ist leider ein Faktum. Und da fällt mir auch zum Beispiel eben Stichwort Jugendliche ein, die verlassen in Scharen ihr Land, weil sie eben keine Arbeit finden. Oft sind es, und das ist natürlich ein großer Aderlass für jeden Staat, für jedes Land, oft sind es gut ausgebildete Leute, Menschen mit Hochschulabschluss, die dann weggehen. Ja, wir wissen, im Moment ist das etwas schwierig, weil in einer Pandemie kann man nicht von einem Land ins andere so einfach gehen. Aber die Tendenz gibt es und die wird wahrscheinlich auch wieder zunehmen, weil die Lage ist natürlich prekär. Wir wissen, schon vor dem Ausbruch der Pandemie hatte Italien keine besonders guten Zahlen. Das ist ja mehr als bekannt. Und naja, das hat sich natürlich jetzt nicht gebessert. Im Gegenteil. Also ein großes Problem, von dem ich auch glaube, dass es nur sehr schwer zu lösen ist.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Unser Thema heute: Italien, ein Land zwischen Chaos und Faszination.
Das Leben hier ist natürlich massiv gedämpft und die große Frage auch in Italien, die ist natürlich, wie wird denn Weihnachten heuer aussehen?
Übrigens ist der Umgang der italienischen Bevölkerung mit den einschränkenden Maßnahmen sehr diszipliniert. Niemand möchte die Erfahrungen des Frühlings wiederholen müssen.
Es gibt nämlich etwa seit Christi Geburt eine Handelsstraße, die sich von Augsburg über Kärnten, Bregenz, Chur runter nach Como und dann Mailand gezogen hat.
Der Alltag, das ist natürlich ein offenes Geheimnis, ist schwieriger, nicht so verplant und geplant und nicht so sicher. Aber trotz allem sind die Vorzüge Italiens für mich einfach in der Überzahl, ganz eindeutig.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Mathilde Schwabeneder heute bei uns zu Gast. Wenn wir über Italien reden, kann man Frau Schwabeneder wirklich nur empfehlen. Eine Kennerin von Italien, hat 25 Jahre dort gelebt und für den ORF 13 Jahre lang das Büro in Rom geleitet. Jetzt sind Sie da, auch in dieser Sendung, die italienischstämmigen Vorarlberger. Der erste ist der Herr De Giorgio aus Pürs. Grüß Gott.
Kompliment an die Frau Schwabeneder. Ich bewundere immer ihre absolute Coolness in der Berichterstattung übers Fernsehen. Wissend, was im Hintergrund eigentlich läuft in Italien. Und bevor jetzt der Heiligenschein über Italien zu groß wird, möchte ich schon etwas sagen. Man muss anschauen. Wenn man mit offenen Augen durch das Trastevere in Rom läuft und dann ein bisschen umschaut zu der Engelsburg und denkt, was dort in dem Bereich alles läuft, das ist die Vermischung irgendwo spürbar. Mir fallen dazu nur drei Worte ein. Einmal die sogenannte Omerta und die anderen zwei sind Hände falten, Goschen halten. Jetzt muss man natürlich schauen, was die mafiöse Geschichte für Ausläufer hat in die albanische Seite, die mittlerweile ganz Europa überschwemmt. Aber nichtsdestotrotz ist Italien für mich eines der schönsten Urlaubsländer der Welt. Und ich halte mich liebend gern auf in Meran bei einer guten Weile oder bei einem absolut tollen Espresso Coretto di Grappa della Casa.
Der Herr De Giorgio, Frau Schwabeneder, was ist die Omerta?
Ja, die Omerta bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man nicht hinschaut, aha, nicht hinhört und nichts sagt.
Die drei Affen.
Und sozusagen, ja, wie okay, die drei Affen, ja, und ist ein Charakteristikum aller mafiösen Strukturen. Und die Omerta, da hat unser Anrufer sehr recht, die ist teilweise wirklich noch sehr verbreitet. Das heißt, man schaut einfach weg, auch wenn man genauer hinschauen müsste. Das kennen wir zwar, würde ich jetzt sagen, auch diesseits der Alpen oder auch in anderen Ländern und in anderen Staaten, aber in Italien ist das natürlich besonders ausgeprägt und die Omerta ist glaube ich, hat das Charakteristikum der Mafia schlechthin.
Okay, da sind wir beim Export der Mafia, nicht nur nach Amerika, das kennen wir, aber auch in die ganzen europäischen Staaten. Da sind wir wieder beim Buch, nämlich die Senatorin Laura Garavini, die hat ja in Berlin eine Aktion gegründet, eine Initiative Mafia Nein Danke. Ist davon auszugehen, Frau Schwabeneder, dass die allgegenwärtig ist, die Mafia oder allgegenwärtig sein könnte, auch bei uns in diesem schönen Vorarlberg. Ich habe recherchiert im Internet, man hat im Februar diesen Jahres in Wolfurt einen Mann der Mafia verhaftet wegen illegalem Glücksspiel.
Also Österreich und Österreicherinnen glauben ja sehr gerne, dass sie das einfach alles nichts angeht. Die Mafia, das ist etwas, das wir kennen aus dem Filmen, dem Fernsehen, aus Büchern. Das spielt sich woanders ab, aber nicht bei uns. Das ist leider, ja, dem ist nicht so. Da muss ich wirklich widersprechen. Ähnlich ist die Situation auch in Deutschland. Allerdings muss ich auch dazu sagen, hat man in Deutschland tragischem Anlass einiges dazugelernt. Eben zum Beispiel, weil gerade Laura Garavini angesprochen wurde. Die hat diese Aktion, diese Organisation Mafia Nein Danke gegründet nach einem verheerenden Mehrfachmord in Duisburg. Das war 2007 am 15. August, also Ferragosto, oder der Feiertag überhaupt der Italiener. Das war eine Fehde innerhalb von Andrangheta-Clans. Aber eben mit mehreren Toten in einer kleinen oder einer kleineren Stadt in Deutschland, für Österreicher schon relativ groß, aber sagen wir eine kleinere Stadt in Deutschland, eine relativ ruhige Stadt. Und da ist natürlich schon ganz Deutschland irgendwie aufgewacht und hat gesagt, oh, wir haben ein Problem, das organisierte Verbrechen ist tatsächlich unter uns. Ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen, dass es einfach mehr Zusammenarbeit bräuchte auf internationaler Ebene. Das ist auch das, was sämtliche Ermittler, und ich habe ja im Laufe meiner vielen Jahre mit sehr, sehr vielen reden können und habe ja mit vielen noch immer Kontakt, das ist das, was Ermittler immer wieder betonen. Man braucht diese internationale Zusammenarbeit und man bräuchte auch eine Rechtsprechung bzw. eine Gesetzgebung, die ähnlich tickt, also eine gewisse Harmonisierung der Gesetze. Denn sonst ist das Vorgehen gegen Mafia-Bosse, gegen Mafia-Strukturen schwierig bis unmöglich. Nur ein kleines Beispiel in Italien, da wissen wir, da gibt es eine ganz tolle Gesetzgebung. Trotzdem gibt es viel Mafia, Klammer auf, Klammer zu. Aber da funktioniert das gut, indem man auch jemanden verhaften kann, auch jemand vor den Richter stellen kann, weil er einer Mafia-Organisation angehört. Also allein die Zugehörigkeit ist ein Delikt. Das gibt es woanders nicht. Das heißt, da fehlen viele Handhabungen und da müsste man schauen, dass man auf dieser Ebene auch mehr zustande bekommt. Nur ein kleines Beispiel vielleicht auch noch, wie Dinge auch funktionieren, weil wir eben auch immer wieder natürlich von Covid und Pandemie sprechen. Und es hat jetzt gerade wiederum einen Skandal gegeben in Kalabrien. Da ist ein hoher Politiker verhaftet worden, kommt aus den Reihen von Forza Italia, also rund um Berlusconi, hätte aber auch ein anderer sein können, muss man dazu sagen. Und der diente, also so ist der Vorwurf, aber sehr wahrscheinlich, dass das auch wirklich sich erhärtet, als Mittelsmann, also zwischen Wirtschaft, Politik und in diesem Fall Andrangheta, also kalabrische Mafia. Und worum ging es da? Er hat einem bestimmten Clan offensichtlich geholfen, dass Verfahren beschleunigt werden. Verfahren, damit ein Apothekennetz ins Leben gerufen werden kann. Also dieser Clan, Grande Aracri heißt er, hatte also vor, ein riesiges Pharmanetz aufzuziehen. Nicht umsonst hat diese Polizeioperation auch Pharma-Business geheißen oder heißt so. Und dieser Clan, Grande Aracri, ist übrigens, kommt auch in meinem Buch vor, mit dem hat sich meine Staatsanwältin fast hauptberuflich beschäftigt. Der zeigt vor, wie man das macht, wie man in Gebiete sich, wie man dort eindringt, wo man eigentlich niemals Mafia vermuten würde, wie sie auch in der Schweiz tätig sind zum Beispiel, wie sie teilweise auch Richtung Österreich ihre Fühler ausgestreckt haben. Und kann man eben noch einmal nur sagen, es braucht Zusammenarbeit, Zusammenarbeit, Zusammenarbeit.
Dazu noch jetzt ein paar Informationen noch einmal von Katharina Wagner aus Rom, aus dem ORF-Büro, ORF-Korrespondentin. Das Bekenntnis der Bevölkerung zum Kampf gegen die Mafia.
Das Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung für das Problem Mafia, das ist ganz wichtig. Und man muss sagen, dass der Mut und der Wille vieler Bürger und Bürgerinnen, sich vom Einfluss der Mafia zu befreien, heute sehr stark zu spüren ist. Zum Beispiel, wenn es um Schutzgeldzahlungen geht. Noch vor rund 20 Jahren, da wurde darüber kaum gesprochen, aber heute trauen sich immer mehr Betroffene, Erpressungen durch die Mafia auch anzuzeigen. Aber klar ist auch, der Wille der Bürger allein, der reicht nicht aus, um die Mafia zu bekämpfen, denn die modernisiert sich genauso, wie sich die Welt um sie herum modernisiert. Das hat auch der renommierte Anti-Mafia-Staatsanwalt Nicola Gratteri vor kurzem in einem Interview noch einmal ganz deutlich gemacht. Clans der Cosa Nostra, der Camorra, der 'Ndrangheta, die investieren auch in innovativen Bereichen, wie zum Beispiel erneuerbare Energien oder Kryptowährungen, und sie sind auch im Immobilien- und im Finanzsektor stark aktiv. Und um sie erfolgreich zu bekämpfen, da braucht es eben ja einerseits die Bevölkerung, aber andererseits genauso politischen Willen. Und der würde allzu oft fehlen, auch weil die internationale Zusammenarbeit gegen Korruption und die Mafia oft zu wünschen übrig lassen, sagt der Anti-Mafia-Staatsanwalt Nicola Gratteri.
Italien, ein Land zwischen Faszination und Chaos, heute das Thema bei uns hier in Neustädter. Mathilde Schwabinede ist mein Gast und wir gehen jetzt nach Mailand zu Gudrun Hager. Sie ist die Handelsdelegierte in Mailand für die österreichische Wirtschaftskammer und sie sagt, Italien ist sehr wichtig für österreichische Firmen, aber man kann, sagt Gudrun Hager, nicht vom Italiener, von der Italienerin per se sprechen.
Bei allen italienweiten Kennzahlen und Statistiken ist Vorsicht geboten. Denn sie zeigen ja den landesweiten Durchschnitt, der sich durch das weiterhin starke Nord-Süd-Gefälle ergibt. Die Wirtschaftskraft und auch die Mentalität in den norditalienischen Regionen, die natürlich für Österreichs Wirtschaft besonders interessant sind, ist wesentlich stärker. Es lehrt auch die Erfahrung, dass die Lombardei, die ja eine der stärksten Wirtschaftsregionen Europas ist, Krisen bewältigen kann. Der Wirtschaftsverband der Lombardei hat kürzlich auch bei seiner Jahresversammlung den Restart definiert mit einem Fokus eben auf Europa, Digitalisierung oder Green Economy.
Gudrun Hager, Handelsdelegierte der Wirtschaftskammer in Mailand. Und jetzt zur Bedeutung von Italien für unsere Wirtschaft.
Italien ist Österreichs Top-Wirtschaftspartner vor der Haustür. Weltweit zweitwichtigster Wirtschaftspartner mit einer relativ ausgeglichenen bilateralen Handelsbilanz. Diese bilaterale Handelsbilanz ist insgesamt 26 Milliarden Euro und vor allem der hochindustrialisierte Norden ist Österreichs Export- und auch Beschaffungsdestination. Es ist daher auch im Interesse Österreichs, dass unser südliches Nachbarland rasch wieder in die Gänge kommt.
Gudrun Hager, Frau Schwabinede, Sie haben diese Corona-Anfangszeit in Italien noch miterlebt. Wie schwer ist Italien getroffen?
Ja, Italien ist natürlich sehr schwer getroffen. Ich glaube vor allen Dingen auch unter einem psychologischen Aspekt. Also die Bilder, die wir ja dann alle gesehen haben, also die rund um den Globus gegangen sind von den vielen Särgen, die schrecklichen Bilder aus Bergamo, aus der Lombardei, teilweise auch aus dem Veneto, die lasten natürlich schwer auf der Seele. Und ja, und man hat wie überall natürlich gehofft, dass es sich vielleicht doch mit dem Sommer ein bisschen erledigt. Aber auch wenn Italien im Großen und Ganzen, auch wenn die Zahlen sich jetzt verschlechtert haben, aber trotzdem immer noch besser dasteht in der Relation als Österreich im Moment. Aber klar ist die Situation einfach eine ziemlich verzweifelte und man sieht natürlich auch die Auswirkungen in der Wirtschaft und das alles in allem ist ein ziemlich komplexer Cocktail.
Dann haben wir wieder Anrufe, der Herr Caldonazzi.
Wir waren zuerst in Salzburg. Und dann 1946 sind wir auf Radlberg gekommen. Da haben wir in einer Wohnung mit 14 Personen in der Südtiroler Siedlung in der Eisenhammerstraße gewohnt. Also 14 Personen in einer Wohnung. Ein halbes Jahr.
Und wann wurde dann Vorarlberg Ihre Heimat?
Ja, Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt. Okay. Und als Junger sucht man dann schon, aber in Wirklichkeit fühle ich mich schon seit der Jugendzeit als Vorarlberger.
sagt der Herr Caldonazzi. Da ist ein wichtiges Wort gefallen, Frau Schwalbeneder, für Vorarlberg, nämlich die Südtiroler Siedlung. Es gibt viele Südtiroler Siedlungen nach wie vor. Und der Historiker Wolfgang Weber erklärt uns, wie das zustande gekommen ist.
Da gab es damals 1940 eben ein Übereinkommen zwischen Mussolini und Hitler, dass die deutschsprachigen Südtiroler abgesiedelt werden in das nationalsozialistische Deutschland und jeder Teil dieses Deutschlands, zu dem damals eben auch Vorarlberg gehörte, wurde verpflichtet, eine bestimmte Anzahl an Menschen aufzunehmen. Und da haben wir dann tatsächlich diese architektonischen Spuren, wie Sie es gerade geschildert haben mit den Schurken durch die Südtiroler Siedlung, da haben wir wirklich auch ein materielles Erbe dieser Zuwanderung.
Sagt der Wolfgang Weber. Und Südtiroler, die abgesiedelt wurden, dazu gehört auch die Frau Dorner, die sich bei uns meldet. Hallo.
Ich bin in Südtirol geboren und natürlich, damals war das schon Italien, das war 1934, als ich dort geboren wurde. Ja. Und da wollte ich sagen, dass dann in dieser Zeit, wo Hitler und Mussolini schon sehr zusammengearbeitet haben, dass da mein Heimatdorf Laas, wo der Marmor herkommt, fast ausgesiedelt worden ist nach Norddeutschland hinaus. Und die Südtiroler haben die Arbeit verloren und von Deutschland hat man Arbeiter angefordert, um ein Kalkwerk aufzubauen.
Und in den letzten Kriegstagen ist die Frau Dorner dann Richtung Süden geflüchtet und ist mit ihrer Familie dann hier bei uns hängen geblieben. Man sieht, Italien ist allgegenwärtig, auch jetzt noch viele, viele Jahrzehnte später im Jahre 2020, Frau Schwalbeneder.
Ja, ganz sicher. Und was, wenn ich jetzt kurz Revue passieren lasse, was ich alles gehört habe, hat sich sozusagen meine These wieder bestätigt, auch wie heterogen eben Italien ist. Mhm. Wir haben jetzt auch Frau Hager gehört aus Mailand. Und Italien ist eigentlich wie eine eigene Welt in sich, geht von den Alpen bis eigentlich fast nach Afrika. Denn Lampedusa ist geologisch gesehen schon Afrika. Und so unterschiedlich sind die Gegebenheiten, also nicht nur geografischer, geologischer Natur. Italien war ja nach dem Zerfall des Römischen Reiches völlig zersplittert, ähnlich wie Deutschland. Jahrhundertelang wurde erst später geeinigt. Das heißt, auch die Geschichte ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ein sehr, 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 sehr facettenreiches Land mit vielen, vielen positiven Seiten, wie wir wissen, mit einigen negativen. Da gibt es dann ein bisschen die Faszination des Bösen vielleicht.
Mathilde Schwalbeneder, danke schön, dass Sie dabei waren. Alles Gute. Schöne Grüße nach Linz. Ciao.
Danke auch.